Der EU-Green Deal ist in Gefahr. Und wenn der in Gefahr ist, dann ist unser Wirtschaftsraum in Europa genauso in Gefahr. Das kapieren nur einige nicht und noch immer gibt es genügend Vollhonks von gestern, die noch immer einen Gegensatz zwischen wirtschaftlicher Prosperität und Klimaschutz konstruieren, den es allerdings überhaupt gar nicht gibt. Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Bevor ich in den Inhalt der heutigen Folge einsteige, möchte ich eine Frage beantworten, die mir einige Hörerinnen und Hörer geschrieben haben, warum ich nichts zur COP29 gemacht habe. Das ist ganz einfach, es nervt. Ich habe einfach keinen Bock mehr, über Veranstaltungen Beiträge zu machen, die ich so oder so ähnlich schon in den letzten Jahren gemacht habe. Und mittlerweile ist diese Veranstaltung auch nur noch eine Scheinnummer und eine Lobbyshow der Gesternkleber aus der fossilen Branchen. Und wenn dann so Gastgeberländer wie Aserbaidschan anfangen, dann dort auch noch Gas- und Öldeals am Rande dieser COP zu machen, dann widerspricht das dem völlig. Das ist so, als ob jemand, der irgendwie im OP einen Herzinfarktpatienten, der Kettenraucher ist, operiert, dabei noch nebenbei Kette raucht. Also das ist mir einfach zu blöd und die Beschlüsse, die dort rauskommen, sind einfach nur eine Lachnummer und deswegen habe ich dazu auch nichts gemacht und werde ich auch heute nicht nachholen. Zurück zum eigentlichen Thema, um das es heute geht, und zwar um den EU Green Deal. Ein Konstrukt aus der vorherigen Legislaturperiode der EU-Kommission unter Ursula von der Leyen, die bekanntermaßen keine Grüne ist. Daran muss man insbesondere Leute aus der Union in Deutschland immer noch mal erinnern, wer eigentlich den Green Deal eingefädelt hat. Das war eben Frau von der Leyen. Und bei all den Fehlern, die Frau in der Vergangenheit auch gemacht hat, auch als deutsche Ministerin mit ihrer Berateraffären und so weiter, war der Green Deal sicherlich eines der richtigen Dinge, die sie gemacht hat. Und ausgerechnet das, was richtig ist, wollen genau die Leute, primär auch aus ihrer Partei, aber nicht nur die, wieder rückabwickeln. Und das ist so fatal wie nur sonst was. Und es gibt da mittlerweile wirklich so Stimmen, die sprechen auch davon, dass man den Green Deal in einen Economic Deal umwandeln müsse. Ganz aktuell in dieser Woche, Markus Söder hat einen bayerischen Autogipfel ausgerichtet. Ich habe dazu auch eine Gesternkleber-Fails-Folge gemacht, die habe ich auch in den Shownotes verlinkt. Dort kommen solche genau die gleichen Forderungen von ihm, seinem Wirtschaftsminister Herrn Ooywonga und auch von der VDA-Chefin Hildegard Müller. Da kommen genau diese Forderungen. Und nicht nur die, wir haben diese Forderungen auch auf einer sehr breiten Ebene. Ich sitze ja bekanntermaßen mit meinem Unternehmen in Österreich und dort bin ich ja Zwangsmitglied bei dieser unsäglichen Wirtschaftskammer. Die ist ÖVP-dominiert und mit denen bin ich immer wieder im Clinch, weil diese Organisation nicht die Interessen der Wirtschaft vertritt, sondern die Interessen des Teils der Wirtschaft, die aus dem Gestern kommt. Und es ist dort auch ein Papier geleakt worden, wo relativ klar erkennbar ist und ich habe keinen Zweifel, dass das so kommt, weil die haben sich ja schon öfter gegen Klimaschutz gestellt und sind öfter auch beteiligt gewesen an Veranstaltungen, die im Sinne einer fossilen Lobby zum Beispiel sind. Ich habe dazu auch schon verschiedene Folgen gemacht und auch Artikel dazu geschrieben. Von daher habe ich guten Grund anzunehmen, dass dieses Leak durchaus was mit dem zu tun hat, was sie fordern, und zwar in Richtung der ÖVP. Also der konservative Teil in den aktuellen Koalitionsverhandlungen, und auch dort wird massiv gefordert, dass man gewisse Unterstützung für Klimaschutz runterfahren müsse, Ausstieg aus russischem Gas am besten später oder gar nicht. Also Klimaschutz komplett zurückfahren, weiter auf die alten Dinge setzen. Fossile Energieträger werden dort, so hat mir ein WKO-Vertreter aus Innsbruck gesagt, das sei eine Übergangslösung. Nur frage ich mich, was brauchen wir noch länger eine Übergangslösung, die wir schon über 40 Jahre haben? Also mehr Übergang geht ja wohl langsam nicht mehr. Also man merkt hier sehr klar, dass dort die Interessen einer sterbenden Branche geschützt werden sollen, die unseren Kontinent nicht nur in Bezug auf die Klimakrise weiter in die Scheiße reitet, sondern auch in Bezug auf die Wirtschaftsfähigkeit. Weil genau diese Branchen, die dort geschützt werden sollen und die ein Interesse daran haben, Klimaschutz runterzudrücken, oder am besten ganz loszuwerden, sind die, die sterben. Die wollen nur ihr Sterben möglichst verlängern, damit ein paar wenige in diesen Branchen noch möglichst lange auf Kosten unserer Gesundheit, unseres Lebensraums und auch unserer Wirtschaftsfähigkeit für die Zukunft noch ordentlichen Reibach machen können. Da sind wir wieder beim Thema Gier frisst Hirn. Und das Ganze ist eben sehr weit verzweigt. Normalerweise kennt man das Problem so aus rechtsradikalen Kreisen. FPÖ oder AfD und einige andere rechtsbraune Gesellen haben es ja nicht so mit Wissenschaft und Realität. Die leugnen ja die menschgemachte Klimakrise. Die meisten rechtsextremen Parteien tun das. Man muss sagen, nicht alle. Es gibt auch welche, die tun das nicht. Aber die meisten tun es. Diese Besagten in Deutschland und auch in Österreich sind ganz eindeutige Klimawandelleugner. Und die Leute, die ihnen nahestehen, sowieso. Und das Ganze ist in diesen Kreisen etabliert. Also Rechtsradikale, bis auf ganz wenige Ausnahmen, leugnen die menschgemachte Klimakrise. Und alles, was das bekämpfen soll, was auch ihnen helfen würde, übrigens nicht nur vom Lebensraum her und vom Klimaschutz her, denn Klimaschutz ist eigentlich ein falscher Begriff. Da geht es eigentlich um Schutz unseres Lebensraums. Dem Klima können wir eigentlich gar nichts schaden. Das Klima macht sein Ding. Ne? Die Regeln der Physik sind ja einfach, wie sie sind. Im Zweifelsfall haben wir halt ein Problem. Ja? Also es ist eigentlich Lebensraumschutz. Das ist das eine, aber auch der Wirtschaftsraum, in dem wir sind, würde durch mehr Klimaschutz massiv prosperieren. Also diese ganze rechtsbraune, blaubraune Sumpf, der kapiert es sowieso nicht. Aber da wissen wir, dass die es nicht kapieren. Das ist aber schon schlimm genug. Wenn jetzt allerdings auch konservative Vertreter oder Leute aus dem wirtschaftsliberalen Spektrum, die jetzt nicht zwangsläufig rechtsradikal sind, klar, es gibt auch im wirtschaftsliberalen Spektrum rechtsradikal eingestellte Menschen, gerade die FPÖ in Österreich hat ja auch durchaus sehr monetär starke Unterstützer aus dem Wirtschaftsumfeld. Da gibt es ja auch einige Unternehmerinnen und Unternehmer in Österreich, die anscheinend ihren eigenen Standort ruinieren wollen, indem sie eine rechtsradikale, auch wirtschaftsfeindliche Partei wählen. Aber gut, das ist wieder wahrscheinlich eher Emotionalität und halt weniger Sachlichkeit. Aber dass eben auch Leute im konservativen Spektrum, im wirtschaftsliberalen Spektrum, die nicht rechtsextrem sind, die gleichen Thesen vertreten, das ist gefährlich. Und es droht jetzt auch in Europa nach den EU-Wahlen im Sommer und jetzt einigen anderen Wahlen. Und in Österreich sind ja jetzt gerade nach den Nationalratswahlen im September Koalitionsverhandlungen zwischen der konservativen ÖVP, der Sozialdemokraten und den wirtschaftsliberalen Neos. Das ist so ein bisschen wie die FDP, nur nicht ganz so faktenavers. Also die FDP ist sicherlich weitaus schlimmer. Ich habe auch jetzt nichts bisher gesehen, dass die Neos so stark mit der Fossillobby verflochten sind, wie es die FDP ist. Aber grundsätzlich sind die Neos eine wirtschaftsliberale Partei. Die versuchen gerade eine Koalition zu bilden. Und das ist gut so, damit man eben den rechtsradikalen Kickel und seinen ganzen blaubraunen Genossen nicht an die Macht lässt. Geht nie gut, wenn Rechtsextreme in Regierungspositionen kommen. Sollte man aus der Geschichte gelernt haben, auch gerade in Österreich war es ja schon so, dass Rechtsextreme auch schon nach dem Zweiten Weltkrieg immer wieder mal, wenn auch nur als Juniorpartner in Regierungsposition waren. Und selbst dann kamen jede Menge Trümmerfelder raus. Da kam nie was Vernünftiges. Und jetzt besteht auch in einigen Bundesländern, jetzt in der Steiermark, die Gefahr, dass die nicht mehr Juniorpartner sind, sondern die stärkere Instanz. Und ja, und da kann man die Steiermark schon mal abhaken. Man sagt immer, die Steiermark ist das grüne Herz Österreichs. Das ist jetzt braun. Ja, das ist braun eingefärbt. Geht sowieso ziemlich in die Hose, denn das, was sie dort versprechen, können sie sowieso nicht umsetzen. Und selbst wenn es ginge, wird es schief gehen. Also das versteht auch bis auf ein paar Leute. Ja, knapp ein Drittel circa ein Drittel der Leute, die gewählt haben, kapieren es halt nicht. Oder sie kapieren es und tun es trotzdem, weil sie masochistisch oder sadistisch eingestellt sind. Egal, ich gehe jetzt nicht in die Psyche von Wählerinnen und Wählern rechtsradikaler Parteien. Dazu bin ich nicht qualifiziert. Da müssen sich dann irgendwelche Leute mit Psychologie oder Psychotherapie mit beschäftigen, warum Menschen sich selbst gerne extra schaden wollen. Ja, wenn man sich ins rechte Knie geschossen hat, schießt man sich manchmal auch gerne ins andere linke Knie. Und das tun solche Leute. Ja, aber zurück zu der Frage zum Green Deal. Ich schwoff ein bisschen ab. Der Green Deal ist extremst wichtig für die Europäische Union und ich habe das schon angedeutet, auch gerade weil wir wirtschaftlich im Rückstand sind. Andere Regionen der Welt, die prosperieren ganz ordentlich. Und während also die WKO hier ganz massiv für die Vergangenheit trommelt und eine Union und eine FDP sowieso in Deutschland auch, man schaue sich nur mal irgendwie so die Aussagen aus Unionskreisen an, wenn dann Leute wie Herr Spahn, man muss sagen, der ist energiepolitischer Sprecher der Union, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, der redet irgendein Bullshit von grünem Öl oder er sagt auch, man könne irgendwann mal mit PV dann am Dach dann Wasserstoff erzeugen, den man dann in einer Gasheizung verbrennen könne. Also wirklich, wer auf solche schwachsinnigen Ideen kommt, also Mensch, Schülerinnen und Schüler der 8. oder 9. Klasse verstehen, wenn sie in Physik nicht gepennt haben, dass das Nonsens ist, was der sagt. Herr Spahn hat die Schulzeit zwar hinter sich, aber eigentlich für einen, der von sich immer sagen würde, dass er eine Blitzbirne ist, ich glaube, der hält sich für unheimlich intelligent, so wirkt er zumindest, der sollte eigentlich kapieren, dass er da absoluten Nonsens labert. Ja, also, dass man eine solche Kette mit so dermaßen viel Verlusten irgendwie auch nur in Erwägung ziehen kann, zeugt nicht von energiepolitischer Sachlichkeit und irgendeinem Verstand. Oder Herr Merz als Kanzlerkandidat der Union, der die Windenergie als Übergangstechnologie bezeichnet und auf pinke Einhörner wie Kernfusion setzt, bei der wir nicht mal wissen, ob sie jemals funktioniert. Und wenn, wissen wir nicht, wann sie funktioniert und wann sie skalierbar ist. Das ist ein pinkes Einhorn sondergleichen. Also wenn solche Leute in Machtpositionen kommen, kann das nur schiefgehen, weil sie in der Realität nicht angekommen sind. Sie missachten Gesetze der Physik und auch Marktgesetze. Also wir haben das Problem auch in Deutschland. Im Februar wird ja gewählt. Am 23. Februar ist ja eine vorgezogene Bundestagswahl. Ich muss noch dran denken, dass ich mich ins Wählerregister eintragen lasse. Werde ich sicher tun. Und dann wird es Koalitionsverhandlungen geben und man wird sehen, mit wem. Ja, also das ist ja auch noch völlig offen und es ist auch nicht klar, dass Merz unbedingt das Rennen macht. Also auch wenn einige Unionsvertreterinnen und Vertreter sich quasi schon im Kanzleramt sitzen sehen, ich wäre an ihrer Stelle da etwas vorsichtiger. Klar, Umfragen deuten das momentan an, aber Umfragen sind ja keine Wahlergebnisse. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Bestrebungen von vielen anderen, auch uns. Wir haben hier zum Beispiel diese Woche hier ein Appell unterschrieben, ein Appell der Wirtschaft. Und jetzt sage ich auch mal die Wirtschaft. Ja, das heißt ja immer gerne, die Wirtschaft will das nicht, wenn es um die Gesternkleber geht. Ist natürlich nicht richtig. Es ist nur ein Teil der Wirtschaft. Und hier steht auf diesem Pamphlet von Global 2000, das ist eine Umwelt-NGO und dem WWF. Das habe ich als Unternehmer hier mit unterschrieben. Ein Appell der Wirtschaft an die Koalitionsverhandler, die jetzt gerade in Wien verhandeln. Das geht jetzt in dem Fall um die österreichische Regierung, aber das gleiche Thema wird ja auch in Deutschland nächstes Jahr kommen. Und da heißt es eben als Forderung, Klimaschutz verstärken, investieren, unterstützen, Planbarkeit sichern. Und das sind extrem wichtige Faktoren, damit wir genau diesen scheinbaren Widerspruch von Klimaschutz versus wirtschaftliche Prosperität endlich mal überwinden. Denn das ist gar keiner. Und das sage ich hier nochmal ganz klar. Ich habe das schon in vielen, vielen Folgen gesagt, aber das sage ich hier nochmal, weil es so wahnsinnig wichtig ist. Es existiert kein Widerspruch zwischen Klimaschutz und dem Ziel 2050 mit dem EU Green Deal klimaneutral zu werden. Wäre dann auch der erste Kontinent, der es geschafft hat. Versus einer wirtschaftlichen Prosperität. Dieser Gegensatz, den gibt es nicht. Es gibt nur ein Zusammen. Wenn wir wirtschaftlich prosperieren wollen, geht das ausschließlich mit Klimaschutz. Das hat sehr, sehr gute Gründe und die werde ich auch gleich nochmal erläutern, aber vielleicht nochmal zu diesem Papier, weil es sehr gut darstellt, worum es eigentlich geht. Es heißt dort in 5 einzelnen Punkten, Ambition und Kontinuität in der Klimapolitik sicherstellen. Das heißt, wir brauchen eben einen klaren Pfad und wir können jetzt nicht mal eben wieder Dinge zurückrudern, die mal irgendwie einem irgendwelchen kurzfristigen Gesternkleber nicht passen. Diese Kontinuität ist sehr wichtig, damit es auch eine Planungssicherheit gibt. Klimaschutzbudget langfristig sichern. Natürlich wird auch diese Transformation, wir sprechen ja bei uns im Unternehmen auch immer gerne von Klimatransformation, die kostet Geld. Ja, korrekt. Die kostet auch relativ viel Geld. Aber wie schon in vielen Folgen auch dargestellt, auch in den Gesternkleber-Face habe ich mal eine Folge dazu gemacht, wo es um die Kosten der deutschen Energiewende geht. Dort wird ganz oft mit falschen Relationen operiert. Denn die Klimatransformation ist eigentlich sehr, sehr günstig. Denn sie nicht zu tun, kostet ein Vielfaches. Und diese Ignoranz an dem Alten weiter festzuhalten, ist extrem viel teurer. Die Folgeschäden sehen wir jedes Jahr. Naturkatastrophen kosten uns auch hier in Europa. Da brauchen wir nicht in Länder des globalen Südens zu schauen. Das haben wir hier direkt vor der Tür, wenn wir schon so ignorant sind und uns das Schicksal der Menschen im globalen Süden, die das Problem gar nicht angerichtet haben, sondern wir, am Hintern vorbeigeht. Also mir gehen die nicht am Hintern vorbei. Aber es gibt ja eine Menge Leute, denen sind diese Menschen egal. Und wenn die dann als Flüchtende zu uns kommen, weil deren Lebensraum im Eimer ist, dann will man sie auch gerne schikanieren und loswerden. Das ist zutiefst unchristlich und unter aller Kanone, also unsozial, wie schlimmer nicht gehen kann. Also das sind dann so Heuchler, die dann irgendwie da noch aufgeklärt und christlich machen. Aber anderes Thema. Auch bei uns vor Ort, in unseren Regionen in Europa, hauen Dürren, Überflutungen, Starkregenfälle, Murenabgänge und so weiter, hauen hier rein. Das kostet jedes Jahr Milliarden. Und diese Kosten zahlen wir alle und leider nicht die Verursacher, die das erzeugt haben. Die ganzen Erdölproduzenten und Verarbeiter und Händler und wie die alle heißen, die müssten das alles bezahlen. Das sind ihre Kosten. Und die sind aber immer nur noch deswegen profitabel, weil wir hier alle die Folgekosten bezahlen, die sie anrichten. Das gibt's auch in anderen Branchen, Tabakindustrie, Alkoholindustrie, Glücksspiel und so. Sie alle zahlen nicht die Kosten ihres Handelns, aber die Kosten sind trotzdem da. Abgesehen davon, gerade die Fossillobby bekommt ja weltweit 1,3 Billionen Dollar jedes Jahr Subventionen und macht gleichzeitig 1 Billion Dollar Gewinn. Das sind Zahlen vom IWF, kann man auf der IWF-Seite nachlesen. Das sind also so wirklich übelste Sachen, aber dieser Fehler, den möchten einige, einschließlich der österreichischen WKO und konservative PolitikerInnen, möchten dieser Fehler unbedingt behalten. Ja, und wundern sich später über die Folgen und geben natürlich dann irgendwelchen Grünen am Ende die Schuld daran. Also dieses Budget braucht man und dieses Budget ist verdammt gut investiert. Schauen wir weiter. Unternehmen bei der Umsetzung von EU-Recht besser unterstützen. Das EU-Recht ist sicherlich sehr vielfältig und manchmal auch überkompliziert. Manchmal kann man es auch nicht viel einfacher machen. Aber es ist wichtig, dass es dabei gute Unterstützungswege gibt. Das muss nicht die EU selber tun. Und dabei natürlich bitte nicht nur diese großen Big Four-Beratern und sowas irgendwie dabei ins Boot holen, denn das sind ja die Verursacher vieler Probleme, sondern dort auch Rahmenbedingungen, Fördermittel bereitstellen, damit diese Unterstützung auch gerade für kleinere Unternehmen gewährleistet ist. Denn dieses ist ein Kraftakt und dieser Kraftakt ist notwendig, damit wir auch wirtschaftlich überleben. Dazu wie gesagt gleich. Und jetzt hier, weil es ja eine österreichische Forderung ist, Österreichs Energiesicherheit stärken, kann man für Deutschland genauso übertragen. Energiesicherheit gibt es allerdings nicht, wenn wir weiter fossile Energieträger importieren müssen oder Uran für so einen Quatsch wie Kernenergie. Ja, das ist ja auch, hat nichts mit Energiesicherheit zu tun. Ich habe letztens bei den Gestern Kleberfels eine Folge gemacht, wo es um Kernenergie ging. Da kamen die üblichen Atomi-Bullshit-Sprüche. Ne? So von wegen, Kernenergie sei super profitabel, wird alles nichts kosten, sei klimafreundlich, alles Nonsens. Ja? Und abgesehen von dem ganzen Quatsch, dass Kernenergie weder bezahlbar noch klimafreundlich noch sicher ist, das haben wir schon oft diskutiert, abgesehen davon auch viel zu wenig regelbar, damit es überhaupt in diese schwankenden Stromnetze, die wir einfach durch die Erneuerbaren haben und auch haben müssen, das ist einfach momentan der beste Weg und es gibt ja dafür auch Lösungen, nur Kernenergie ist halt kein Teil davon. Abgesehen von diesen ganzen Problemen, bleibt ja immer noch die Abhängigkeit von Uran. Und das war in Europa in den letzten Jahren hauptsächlich aus Russland und Kasachstan. Wird gerne vergessen, über 50%. Und andere Quellen sind auch nicht unbedingt immer solider. Also wir sind dort eben abhängig. Natürlich, es gibt nicht die hundertprozentige Autarkie, aber wir können die Abhängigkeit reduzieren. Und das geht mit erneuerbaren Energieträgern, sowohl im elektrischen als auch im thermischen oder auch in der Prozessenergie. Da kann man viel, viel mehr machen, als wir es heute tun. Und auch die Aussage, man müsse irgendwann auf jeden Fall Wasserstoff importieren. Nein, müssen wir nicht. Wenn wir es richtig machen, können wir das in Europa sehr gut selbst erzeugen. Und dann steht hier noch, und das ist auch eine wichtige Forderung, Fachkräfte für die Energiewende sichern. Fachkräfte fehlen an allen Ecken und Kanten, nicht nur für die Energiewende. Aber damit wir Fachkräfte sichern, müssen wir einmal gut in Ausbildung, in Bildung investieren. Das ist, Schülerinnen und Schüler haben leider eine schlechte Lobby. Deswegen wird immer noch zu wenig in Bildung investiert. Oder es wird viel ausgegeben, aber es wird falsch ausgegeben. Wir haben sowohl in Österreich als auch in Deutschland ein Bildungssystem, was schon viel zu früh Schülerinnen und Schüler trennt. Also nach der 4. Klasse. Und das ist zu früh, denn viele Potenziale werden später erst erkennbar. Und da kann man viel mehr machen. Auch Ausbildung generell, Pädagogik muss einen viel, viel höheren Stellenwert bekommen. Der ist maßlos unterschätzt. Und das ist jetzt natürlich der absolute Horror der blau-braunen Gestrigen, Zuwanderung. Zuwanderung ist eine sehr wichtige und sehr gute Sache, abgesehen davon, dass eine bunte Gesellschaft immer besser prosperiert als Monokulturen. Das ist wie in der Natur. Ne? Monokulturen sind anfälliger und sind sehr viel schneller einfach im Eimer. Das bedeutet, wir können auch und müssen auch dort mehr machen. Eine gute Zuwanderung ist wichtig und auch eine qualifizierte Zuwanderung ist nur dann gut und funktioniert nur dann, wenn die Länder auch als Zuwanderungsland attraktiv sind. Aber wenn natürlich solche rechtsradikalen Kleingeister wie irgendwelche rechtsradikalen Parteien wie FPÖ oder AfD rumsudern und irgendwie ihren Blödsinn absondern, das ist jetzt nicht attraktiv für Zuwanderung, auch nicht für die, die wir haben wollen. Abgesehen davon sind das ja die Parteien, die behaupten, man bräuchte keine. Gut, ich weiß nicht, so Schnackseln gegen Fachkräftemangel hat noch nie funktioniert, würde auch zu lange dauern. Abgesehen davon weiß ich nicht, wie man Menschen dazu zwingen kann, Kinder zu zeugen. Aber gut, es gab ja schon mal eine Zeit in Deutschland und auch in Österreich. Österreich war ja damals ganz gern mit dabei in der Nazi-Diktatur. Da war ja sowas durchaus etabliert, dass man Leute dazu auch gedrängt hat, den Führernachwuchs auf die Welt zu bringen. Genau, also naja, das Frauenbild in rechtsradikalen Gesellschaften, ich glaube, dazu müssen wir jetzt keine Folge machen. Aber gut, wundert mich sowieso, warum es immer noch Frauen gibt, die den Quatsch immer noch gut finden. Egal. Das jedenfalls sind wichtige Forderungen. Und jetzt kommen wir eben zu der Frage, warum ist das so wichtig für unsere Prosperität? Das ist ziemlich einfach. Erstens, eine Wirtschaft kann ich nicht gegen die Grenzen der Physik, der Chemie und der Biologie machen. Die Natur ist keine Verhandlungsinstanz. Und so sehr sich das die Gesternkleber-Leute wie Herr Söder oder Aiwanger und einige andere so sehr wünschen, dass der Verbrennungsprozess eine Zukunft hätte in bestimmten Anwendungen, gerade zum Beispiel beim Auto, wo er sowieso jetzt stirbt und das ist gut so, das ist Quatsch, weil der zweite Hauptsatz der Thermodynamik ist, wie er ist. Und die beste Innovation der Welt ändert den nicht. Also das ist schon mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, diese klimafreundlichen Technologien sind die Dinge, die auch jetzt schon sich extrem gut rechnen. Wärmepumpen, Elektroautos, dezentrale Netze, PV, Wind, Speicher, entsprechende digitale Lösungen dazu, Kreislaufwirtschaft und so weiter. Das sind Dinge, die rechnen sich schon heute. Selbst wenn es keine Subventionen gäbe, würden die sich rechnen. Klar, es braucht immer Subventionen, gerade am Anfang, um etwas anzuschieben. Das ist normal. Dabei muss man allerdings auch immer dazu sagen, dass eben die sterbenden Technologien wie eben andere fossile Energieträger im weitesten Sinne bis heute extrem subventioniert werden. Ich habe ja vorhin die 1,3 Billionen Dollar weltweit pro Jahr genannt. Deutschland gibt jedes Jahr 65 Milliarden Euro für klimaschädliche Subventionen aus. Das nur so als Beispiel. Also wenn Leute Subventionen für erneuerbare Technologien beklagen, dann vergessen die gerne, dass das, was sie gerne behalten wollen, viel mehr subventioniert wird und wurde. Aber das nur am Rande. Das heißt, diese ganzen Sachen, die wirklich heute schon sich rechnen und auch die Zukunft sichern, sind für gewisse Kreise, nicht nur für Rechtsradikale, auch für Teile der Konservativen und auch des wirtschaftsliberalen Lagers, grüne Ideologie. Nur hat grüne Ideologie nichts damit zu tun, denn da geht es um Physik und Marktwirtschaft. Und damit haben genau die Leute, die von sich immer gerne glauben, wirtschaftskompetent zu sein, offenbar keinen sonderlich guten Durchblick. Und jetzt schauen wir uns mal ein Beispiel an. China ist sicher kein Musterknabe, ist ein Land, was eben auch alte Kohlekraftwerke wieder repowert, weil der Energiehunger zu groß ist. Also die machen auch viele Dinge falsch. Was sie allerdings durchaus gut machen, ist, dass sie ganz konsequent ihre Wirtschaft der Klimatransformation unterwerfen. Und das ist richtig so. Und das tun sie nicht, weil dort etwa Robert Habeck regiert oder die Grünen oder Leonore Gewessler oder wer auch immer, sondern die sind auch nicht sonderlich überzeugte Ökos, ganz sicher nicht, sondern die wissen genau, es rechnet sich heute und es sichert ihnen eine Marktdominanz. Das ist der Markt der Zukunft. Und das haben einige Leute hier bei uns, einschließlich der Leute im konservativen Lager und auch es ist auch die europäische EVP-Fraktion, also die Fraktion der Europäischen Volkspartei, also der konservative Teil, nicht nur der rechtsbraune Teil, die diesen Green Deal jetzt versuchen aufzuweichen oder niederzumachen. Wenn der Green Deal stirbt, stirbt die Zukunft Europas. Und zwar nicht nur in Bezug auf Klimaschutz und unsere Klimaziele und der Klimaneutralität bis 2050, sondern auch in Bezug auf unsere wirtschaftliche Prosperität und Wettbewerbsfähigkeit.